Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Wenn ein Kabarettist in Österreich ein geiles Leben hat, dann ist es mein Kollege Thomas Maurer.
Vorbildlich.
Sagen wir es einfach direkt.
Bitte sag das dazu.
Gegelte Haar, just studiert, der Papa hat ihm die Karriere ermöglicht.
Bei uns darf man sagen, was hast du gehabt, Deppert.
Ich finde jetzt echt diesen Spin so interessant.
Sagen Sie ein Mischling.
Kannst du als Redner dort auftreten?
Kannst du lassen und einen Nussgurkehupf backen.
Definitiv. Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Satire- und Nachrichten-Podcast der Kleinen Zeitung. Mit dabei, er hat schon sein obligatorisches Servus gesagt, Thomas Maurer, Kabarettist und ich glaube, ich sollte jetzt immer wieder dazu sagen, Staatskünstler knapp vor eurer neuen Premiere, oder?
Ja, bitte sag das dazu, weil dann merken die Menschen, dass ich da dabei bin, ja?
Ja, also mit dabei auch Staatskünstler Thomas Maurer. Ich werde tatsächlich von Ihnen bezahlt. Thomas Schick, mein Name, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung.
Oh my goodness.
Es gibt Figuren in der Literatur, die sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu eindimensional gezeichnet, irgendwie zu ganz, ganz plumpe Stereotype. Und dann gibt es aber wieder Momente im Leben, da tauchen diese Stereotypen im echten Leben auf. Matt Gaetz ist zum Beispiel so einer, finde ich zumindest. Zur Vorgeschichte. In den USA wurde in den vergangenen Monaten um den Staatshaushalt gestritten. Das ist einer der ganz wenigen Hebel, den die republikanische Opposition gegen den Demokraten im US-Weißen Haus Joe Biden hat. Und weil die Republikaner unter Sprecher Kevin McCarthy einen Kompromiss ausgehandelt haben, der im Übrigen Militärhilfen für die Ukraine vorerst einmal aussetzt, ist dieser Kevin McCarthy jetzt seinen Job los. Und der Kerl, der da der Antreiber, Gegentreiber, quasi die Opposition innerhalb der eigenen Reihen war, ist dieser Matt Gaetz. Und ich finde, Thomas, über den sollten wir mal reden, weil da ist irgendwie alles drinnen, was man sich so an schmierigen Südstaaten-Republikaner vorstellt. Gegelte Haar, just studiert, der Papa hat ihm die Karriere ermöglicht und dann halt noch ein paar andere Geschichten, die wir so hatten.
Ja, ja, also erstens schaut er schon mal aus wie ein wirklich schlecht gealterter Elvis-Imitator in einem der weniger frequentierten Bereiche von Las Vegas. Aber ja, das ist sehr spannend, weil es wird, glaube ich, immer noch ermittelt, obwohl der Sachverhalt eigentlich klar ist, er hat eine starke Neigung zu Mädchen, die auch im Pornojargon nicht barely legal wären, sondern illegal.
Sagen wir es einfach direkt,
er hat also gerade 18 geworden und endlich den größten Wunsch verwirklicht, in einem Pornofilm zu spielen. Und Matt Gaetz hat es aber gerne ein bisschen jünger und ist da, ich glaube, weil er Minderjährige zu sexuellen Zwecken über Staatsgrenzen amerikanische gebracht hat, wird da ermittelt. Und ja, er dürfte lebenswandelmäßig, wie er auch das große Idol Donald Trump, nicht ganz dem christlich gottesfürchtigen Konservativen entsprechen, was aber, wie wir wissen, bei den Republikanern mittlerweile wurscht ist. Es sind, glaube ich, irgendwelche Finanzgeschichten auch in der Mitte.
Ja, da hängt zumindest im Raum, dass er mit Wahlkampfgeldern sich auch Drogen gekauft haben soll.
Ja, da gibt es auch ein lustiges Video, das gerade kursiert ist, wo er im Senat eben, im Repräsentantenhaus, er zieht sein Geldbörsel heraus, greift kurz ins Kleingeldfach und führt dann diesen Daumen zur Nase und ganz kurz schaut es aus, als wäre der Daumen, während er ihn raufbringt, etwas heller, als er beim Reingreifen war. Also man kann daraus Schlüsse ziehen oder auch nicht. Vielleicht gibt er nur so wenig Geld aus, dass das Geldbeutel innen staubig ist. Oder er wollte den Geruch des Geldes genießen, was ja legitim wäre. Aber es ist schon ein bisschen ein Früchtchen.
Okay, ich habe gedacht, der Schmäh wird irgendwo in Richtung Dexter gehen und Traubenzucker abbiegen, aber Gut, Geruch des Geldes war besser als alles Erwartete.
Ja, nein, ich glaube, das ist ja auf der Nasenschleimhaut das nächste Brenner gehen, glaube ich, gar nicht so ein Vergnügen. Aber es weckt wahrscheinlich kurz.
Ja, das Drama muss man aber jetzt auch sagen, dass es da tatsächlich rund um den amerikanischen Staatshaushalt geht. Das ist ja ein bisschen sogar von McCarthy selbst angezettelt. Man möge sich immer daran erinnern, der Kerl brauchte zu Beginn 15 Anläufe, um überhaupt als Sprecher der US-Republikaner im Repräsentantenhaus gewählt zu werden. Die Amtszeit hat eh nur 9 Monate gedauert und jetzt ist er erstmals auch ein Sprecher über ein Misstrauensvotum der eigenen Partei abgesetzt worden und das in der ältesten kontinuierlichen Demokratie der Welt. Also das ist schlicht und ergreifend demokratisch schon ein irrer Prozess, den man da absieht, was innerhalb der US-Republikaner abläuft. Zum einen, wie gesagt, Matt Gaetz und die Papaschiene dazu, wo sich da eine gewisse Aristokratie bei denen rausbildet. Und der zweite Strang natürlich dort, diese Aristokraten, die beginnen auch immer mehr, das demokratische System als solches abzulehnen und von unten oder von oben oder von mittendrin irgendwie in die Luft zu sprengen.
Ja, ja, na, es gibt ja bei den Republikanern auch eine, wenn man es das so nennen möchte, intellektuelle Strömung, die argumentiert, dass Amerika eine Republik ist, aber nicht zwangsläufig eine Demokratie. Auch das wird ernsthaft ventiliert. Und der McCarthy, es kann zumindest, ich meine, schön, dass er es über die Länge einer menschlichen Schwangerschaft ausgetragen hat, aber dass es überhaupt so lange gedauert hat, ist fast das Erstaunlichere, weil unter anderem im Zuge dieser 15 Anläufe es zu werden, er als Zugeständnis ja den Hardlinern in der eigenen Partei bereits gemacht hat, ein vereinfachtes Prozedere, um ihn zu feuern. Also das fällt dann, weiß nicht, wie das, ob es da eine amerikanische Redensart dazu gibt, aber bei uns würde man sagen, was hast du glaubt, Deppert?
Ja, die Republikaner suchen jetzt einen neuen Repräsentanten. Inzwischen haben sie jetzt einen Interims-Übergangs-Speaker gefunden. Du hast mir auf einen wunderbaren Tweet hingewiesen des CNN-Journalisten Jack Tapper.
Ja, ich habe vergessen, wie der interimistische Speaker jetzt heißt.
Hoffen wir, dass wir ihn nicht merken müssen. Wir verlinken das Video, es ist einfach nur ein wunderbares Stück Zeitgeschichte.
Es ist ein kleiner Mann mit einem lustigen Marschall, da haben wir in Österreich auch gemischte Erfahrungen damit gemacht. Und es hat sich sehr viel Wut in diesem Marshall geschmückten kleinen Mann offenbar angesammelt, weil vermutlich es war der erste Einsatz der Gavel, also dieses Ritualhammers. Und er führt ihn wirklich wie einen germanischen Streithammer, also mit aller
körperlichen
Macht, derer er fähig ist, haut er den hin. Und er hat auch gleich, weil Noblesse oblige, da verfügt, dass die langjährige Speakerin Nancy Pelosi, die offenbar noch ein Büro dort hat, das bis morgen früh zu räumen hat.
Ja, wir verweisen auf die Shownotes. Es ist ein wunderbares Stück Zeitgeschichte. Vielleicht will der Mensch auch demnächst irgendwie mal Tordarsteller werden oder sowas. Hollywood wartet schon auf ihn. Wenn ein Journalist in Österreich ein geiles Leben hat, dann ist das zumindest so, wie ich die Welt betrachte. Philipp Eichinger, mein Kollege von der Tageszeitung Die Presse, der dort das Rechtspanorama verantwortet, der darf sich nämlich immer durch die schönsten höchstgerichtlichen Entscheidungen durchwälzen und diese dann in wirklich vereinfachter, verständlicher Form darlegen. Und jetzt hat er wieder im Sinne der Rechtsfortbildung was beschrieben, wo es um die österreichischen Haushaltsversicherungen geht. Ich zitiere jetzt da aus dem wunderbaren Stück. Es war 3 Tage nach dem Heiligen Abend, als ein damals beim Bundesheer tätiger Ausbildner Freunde in einer Wohngemeinschaft besuchte. Mitgebracht hatte der Mann eine Pistole, aber nicht als Geschenk, sondern weil er am Folgetag eine private Waffenübung plante. Die Mischung aus mehreren Tassen alkoholhaltigen Punsch und dem Herzeigen der in einer Sporttasche mitgebrachten Waffe sollte sich jedoch als verhängnisvoll erweisen. Der Soldat schoss einem WG-Bewohner in die Brust und verletzte ihn schwer. Der Soldat hat dann auch noch irgendwie die Idee gehabt, ja, da gibt es Schadenersatzverpflichtungen und hat bei seiner Haushaltsversicherung angemeldet und jetzt kam der OGH-Spruch, denn da steht jetzt einmal ganz eindeutig drinnen, das Mitnehmen einer Waffe in eine fremde Wohnung gepaart mit Alkoholkonsum und dem Manipulieren an der Waffe sei unüblich und besonders gefährlich. Eine solche Situation tritt erfahrungsgemäß auch im normalen Lebenslauf nicht immer wieder ein. Die Versicherung hat es abgelehnt.
Ja. Selten hört man aus meinem Mund das Wort, da hat es dann mal die Versicherung recht. Also es mag eine Sache sein, wenn man den zu Bruch gegangenen Laptop auf den Hund schiebt und das an der Versicherung als Haushaltsversicherungsfall meldet. Aber ja, mit einer, also es ist ein bisschen ein Unterschied zwischen in einer fremden Wohnung eine Vasenhobe hauen und in einer fremden Wohnung jemanden lebensgefährlich anschießen. Also man kann über die Bereitwilligkeit, versprochene Versicherungsleistungen auch tatsächlich einzulösen, des Versicherungsgewerbes allgemein durchaus kritischer Meinung sein. Aber in dem Fall würde ich doch sagen, nein, das Urteil ist auch in dieser Höhe in Ordnung.
Ja, unser Serviceauftrag ist somit erfüllt. Schreiten wir weiter im Text.
Josef, Maria und Josef.
1750 war Maria Bauer bzw. in anderen Quellen auch Maria Bauerin genannt, die letzte Frau, die in Österreich als Hexe verbrannt wurde, konkret in Salzburg. In zahlreichen anderen Ländern der Welt gibt es aber immer noch Hexerei als staatlich sanktionierte Straftat, unter anderem auf den Seychellen. Der Chef der dort wichtigsten Oppositionspartei, Patrick Hermini, ist am Montag wegen des Verdachts auf Hexerei angeklagt worden. Nach seiner Festnahme sagte er, ja, das ist jetzt eine Entscheidung, die kommt direkt aus der Präsidentschaft. Vor allem Staatschef Ravel Ramkalavan, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, zumindest habe ich es richtig buchstabiert, habe ihn da irgendwie jetzt verhaften lassen. Den Hintergrund ist, Hermini kommt im Jahr 2025 von der Opposition gestellt als Präsidentschaftskandidat in die Wahl. Ist eine irre Geschichte, oder? Hexerei im Jahr 2023. Also wahrscheinlich wäre es noch irre gewesen im Jahr 2015. Da hätten noch weniger Menschen dran geglaubt, dass es geben könnte. Und mittlerweile haben wir ja auch wieder irgendwie Rückwärtsbewegung gesamtgesellschaftlich gemacht. Oh, oh. Aber Hexerei.
Ja, Hexerei. Ist also, ich meine, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass der Mann nicht wirklich hexen kann. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Wir zwei, aber ich weiß nicht, ob es Common Sense unter den Hörerinnen und Hörern ist. Nutzen wir es zum Anlass, um bei Spotify eine Umfrage zu machen.
Es wäre natürlich möglich, dass er selbst glaubt, dass er hexen kann. Aber an sich klingt es eher wie eine der weniger oft gehörten Begründungen, um einen Oppositionellen loszuwerden. Also sonst ist ja gern Terrorismus, ist glaube ich in der Türkei der beliebtesten oder in so ähnlichen Grenzdemokratien. Man muss schauen, vielleicht setzt es sich durch, vielleicht weiß ja doch, das muss man dann vielleicht nur eine Spur weniger belegen als Terrorismus oder Zersetzung der öffentlichen Moral oder was auch immer es da gibt. Und mittlerweile würde es mich auch nicht mehr wundern, wenn da vielleicht die russische Duma ein Gesetz verabschiedet und der Nawalny noch einmal 20 Jahre Sibirien für Hexerei aufgebrummt kriegt. Das würde glaube ich, dem Wladimir Putin ein ironisches Lächeln beim Verkünden ins Gesicht zaubern.
Ich habe mir ein bisschen auf die Suche nach dem Tatsachensubstrat dieser Anklage gemacht.
Vorbildlich, bitte, ja.
Ja. Ich habe den Fall jetzt soweit entschlüsseln können. Insgesamt wurden weitere 7 Männer verhaftet. Einer davon stammt aus Tansania. Dort ist Hexerei übrigens auch staatlich sanktioniert. Und die ganze Fall steht in Zusammenhang mit 2 ausgegrabenen Leichen, die im August gefunden wurden. Eine ältere Frau, ein junger Mann. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie kommt dann dieser Politiker Hermini rein? Der taucht in einem WhatsApp zwischen einem Seychellen, falls das richtige Wort ist, und dem Mann aus Tansania auf. Da taucht sein Name in einem WhatsApp auf. Übrigens auch der vom Präsident Ramkalavan. Aber eben der Name allein in dem WhatsApp war offenbar Anlass genug, um den Oppositionschef in Haft zu nehmen.
Ja, da kriegt er auch ja vom Donald Trump ja etwas überstrapazierte Begriff Witch Hunt im politischen Kontext eine ganz andere, nämlich die eigentliche Bedeutung.
Jetzt kommt das Erratum.
Lieber Thomas, weißt du noch, was wir am 20. April gemacht haben?
Ja, wir haben ganz demonstrativ keine Eiernockerl gegessen.
Tatsächlich, abgesehen vom Nicht-Eiernockerl-Essen, haben wir auch eine Episode veröffentlicht, Kommunismus à la John Lennon. Es ging da unter anderem um eine Buchbesprechung über Elke K., die Grazer Bürgermeisterin, und wie sie das Werk von John Lennon jetzt so also mal subsumiert darunter, was da alles die kommunistischen Thesen sein könnten. Hatten dort auch noch einige andere Beiträge und einer davon ist nicht auf so viel Widerhall gestoßen. Deswegen jetzt ganz kurz eine Mitteilung. Die Kleine Zeitung hat am 20.04.2023 im Podcast Maurer und Schick bei Kleine Zeitung die unwahre Tatsachenbehauptung aufgestellt, dass mehrere Prozesse gegen Ingenieur Kurt Scheuch mit seiner Verurteilung geendet hätten und er daraus folgend Zahlungen an die Republik geleistet hätte. Die Kleine Zeitung widerruft diese unwahre Behauptung.
Einmal tief durchschnaufen vor dieser Nachricht.
Wir sind ja ein Nachrichtenpodcast, aber eben nicht nur. Bei manchen Geschichten wollen wir Ihnen auch Orientierung geben oder ich würde es jetzt vielleicht sogar ein bisschen dezenter formulieren, nicht Orientierung geben, sondern die Möglichkeit aufzeigen, wohin Sie sich orientieren könnten. Das einmal als kurze Vorbemerkung zu der Story, die Ihnen jetzt wahrscheinlich wohl leider bekannt ist. In Oberösterreich wurde eine Frau von einem Hund totgebissen. Von einem American Stafford Terrier, um genau zu sein. Das ist ein Tier, das eine enorme Beißkraft auch besitzt. Die Besitzerin des Hundes konnte nicht rechtzeitig den Hund von der Frau wegzehren, wurde dann selber noch verletzt. Und weil Thomas und ich ja aus relativ unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Thema Hund blicken, würde ich jetzt einfach mal sagen, Thomas, ich werfe dir den Ball zu reden. Nein, ich werfe dir das Stöckerl, sage ich nicht, das ist ein schlechtes Wortspiel. Reden wir über Kampfhunde, Listenhunde und deren Verbot.
Ja, also da muss ich vorausschicken, ich bin momentan Nicht-Hundebesitzer, aber ich hatte einen English Bull Terrier. Das sind die mit dem Rugby-Fußball-Eierartigen Bell.
Ist das der, der bei Tom und Jerry immer der böse Hund dann war?
Nein, das ist eine Bulldogge, die mit dem vorgeschobenen Unterkiefer und den Lefzen. Nein, die haben diesen charakteristischen Eierschädel. Sondern das geht in einem runter und aus Gründen, die jetzt ich selber nicht benennen könnte, das kann man vielleicht mal neurologisch untersuchen lassen, haben mir die immer ganz besonders gut gefallen, auch weil alle, die ich kennengelernt habe, sehr coole und lustige Hunde waren und ich hatte eben einen solchen und bin damit in die Listenhunde-Gesetzgebung hineingefallen. Jetzt ist es so, dass das war damals Wien, da hat die SPÖ diese Populismus-Offensive unternommen mit irgendwelchen 10 No-Nachfragen, die ihnen aber eingebracht hat, dass die öffentlichen Verkehrsmittel Freitag, Samstag durchfahren müssen, was, glaube ich, das Rathaus bis heute ärgert, dass sie das gefragt haben, weil das kostet Geld. Aber es ist sehr angenehm, ich benutze diesen Service gerne. Und im Zuge dessen wurde auch gefragt, soll man Kampfhunde verbieten, was, wenn man so fragt, Frage ist. Die Frage ist aber, was ist ein Kampfhund? Nämlich eigentlich ein Hund, der zum Kämpfen abgerichtet wurde, was ich im Falle meines Hundes, weil ich auch ein Volltrottel bin, selbstverständlich unterlassen habe. Und ich glaube, dass diese Rassenlisten, erstens die in Wien ventilierte, ist ein totaler Blödsinn, weil erstens sind die Zahlen vorher nicht erhoben worden und zweitens steht, glaube ich, auf Platz 7 der Tosa Inu, eine japanische Hunderasse, die für Hunde-Ringkämpfe gezüchtet wird und wo seit 200 Jahren jedes bissige Exemplar aus der Zucht genommen wird. Plus, wenn es 3 Tosa Inu in Österreich gibt, ist es viel. Also die Liste wurde, glaube ich, anhand der Wikipedia zusammengestellt und die schiersten Hunde oder die als am schiersten empfundenen Hunde wurden gelistet. Der deutsche Schäfer ist natürlich nicht drauf, weil das hätte dann die Kronenzeitungsklientel verprellt. Also es ist, die Grundlagen sind sehr fragwürdig und es ist auch, ich glaube, es ist nicht administrierbar. Also erstens sind bei seriösen Züchtern Viecher eben wie zum Beispiel Bull Terrier und eigentlich sollte das auch für Amstaff gelten, die in den USA sehr beliebte Familienhunde sind und sehr verbreitet. Aggressive Viecher werden aus der Zucht genommen, weil natürlich nach Erblehre, du kannst natürlich Eigenschaften vererben, sonst gäbe es überhaupt keine weder Kuh noch Schaf noch sonst was Rassen. Und nachdem aber das Ziel, weil Hundekämpfe zumindest in Westeuropa schon sehr lang außer Gebrauch sind, gibt es praktisch niemanden, der Hunde jetzt wirklich auf Aggressivität züchtet. In Ost- und Südosteuropa ist es ein bisschen anders. Deswegen sollte man solche Hunde auch nicht günstig auf einem Belgrader Autobahnparkplatz erwerben. Und die Geschichte ist sogar, wenn dem so wäre, was meines Wissens einfach nicht belegbar ist, dass die überdurchschnittlich aggressiv sind, nämlich die aus anständiger Zucht, du kannst es auch nicht administrieren, weil du könntest natürlich dir dann an was auch immer, an Amstaff, an Volterre oder sonst was nehmen und sagen, es ist ein Mischling. Ne? Das heißt, in Wirklichkeit würdest du dann irgendwie dorthin kommen, dass irgendjemand sagt, na, der ist schier, der kommt weg, der ist lieb, der gefällt mir. Also ich sage mal, jeder Hund, der über Knie hoch ist, ist potenziell gefährlich. Mein Volterre wäre sogar knapp unter Knie hoch gewesen, also mit 21 Kilo wäre auch damit nicht erfasst gewesen, hat aber zum Beispiel dann mit einem Kalbsknochen schon im beeindruckenden Tempo kurzen Prozess gemacht. Also die Beißkraft war zweifellos vorhanden. Es ist, glaube ich, wozu sicher führt, ist, dass sie Leute vor diesen Rassen mehr fürchten. Der Sicherheit damit in irgendeiner Weise gedient ist, würde ich sehr anzweifeln. Wie gesagt, du kannst es administrieren. Jeden großen Hund kannst du zu einer Waffe umrüsten. Und entweder verbietet man ja Hunde ab einer gewissen Körpergröße generell, ist aber auch ein rechtsstaatliches Ding. Wo muss man Leute frei entscheiden lassen und wo reguliert man? Das ist gerade in dem Fall wirklich wahnsinnig schwierig zu unterscheiden, denke ich mal.
Ja.
Außerdem finde ich Volterre sehr lieb.
Ja, okay. Ich fasse mir ein bisschen kürzer. Ich bin zweimal von Hunden gebissen worden. Das, ich glaube, bestände jetzt schon einmal meinen Standpunkt in der ganzen Debatte. Und zum Thema Listenhund und zu diesem permanenten Argument, ja, das Problem beginnt ja an der anderen Ende der Leine, muss man halt dann ehrlicherweise auch dazu sagen, ja, es ist noch immer verhältnismäßig gesellschaftlich akzeptierter, einen Hund auf eine Liste zu setzen als Menschen.
Ja,
da haben wir dunkle Zeiten.
Das ist die Alternative, die sich stellt, oder? Ich meine, Hundeverbote für bestimmte Personen gibt es ja heute schon.
Ja, aber die werden nicht, also wie gesagt, das ist so jedes Verbot, inwiefern willst du es administrieren? Wie kannst du es administrieren? Ich verstehe deinen Punkt, den du dort hast. Ich glaube nur tatsächlich, dass jeder Biss, vor allem jeder Biss, der in solchen schmerzhaften, tödlichen Dimensionen endet, einfach zu weit gegangen ist. Und wenn schon die Eigenverantwortung der Menschen nicht so weit reicht, dann muss halt leider Gottes der Staat wieder mal einschreiten.
Ja, aber wie soll er das machen? Das ist das Problem. Ja, wir wissen alle, also
ja, vielleicht hat dieser Fall jetzt dazu geführt, dass wir eine breitere Debatte haben.
Labile Menschen dazu neigen, sich solche Hunde als Imponierkröcke zuzulegen. Das kannst du regelmäßig beobachten. Nur eben, woran machst du das fest? Also an welchen Kriterien? Also wir kennen alle Leute, wo du sagst, du Trottel solltest keinen Hund haben. Aber das in Gesetzesform zu bringen, in irgendeiner Weise verfassungskonform, ist wirklich schwierig. Und wie gesagt, wo legst du fest, welche Art Hund der Trottel nicht haben sollte oder welche Art Hund überhaupt niemand haben darf? Welches Kriterium legst du an? Das ist praktisch nicht auflösbar. Also niemand würde das Leid bissen werden und es gibt Hunde, die sind mir auch unsympathisch und das ist eine subjektive Geschichte. Aber du wirst, also die Listen sind in der Regel totaler Blödsinn, weil noch dazu tendenziell wirklich gefährliche Rassen wie Schäferhunde nicht draufkommen, weil die zu beliebt sind in der Bevölkerung.
Ja, das ist der Reiz, den jetzt Legistinnen und Legisten in Oberösterreich sowieso mal zu erfüllen haben, denn dort gab es ja entsprechend keine Vorschriften. Und ich glaube, du hast jetzt schon mal wirklich die Steilvorlage für eine parlamentarische Enquete dazu liefert, dass man sich auch mal darüber Gedanken machen sollte, ob Tierschutz jetzt nicht einmal vielleicht unter dem Gesichtspunkt dieses tragischen Vorfalls neu reformiert werden sollte. Kannst du als Redner dort auftreten?
Wie und wohin? Das ist meine Frage.
Ja, das ist der Reiz von einem Gesetzwerdungsprozess, glaube ich, den im Übrigen leider nicht wir zwar machen könnten, weil da sind wir wahrscheinlich noch weiter auseinander als grün und blau, wobei ich jetzt nicht weiß, auf welcher Ecke du wärst und auf welcher ich wäre. Es ist kompliziert. Belassen wir es mutmaßlich dabei. Solange du noch keinen Hund hast, können wir noch immer gern podcasten. Und sonst müssen wir auf Distanzaufnahme umstellen.
Momentan sind wir eh noch auf Distanz.
Ja, genau.
Aber was ich gestehen muss, also mein Hund, wenn der einen Schaß lassen hat, dann wäre auch dieser Podcast wahrscheinlich sogar auf Distanz zum Erliegen gekommen.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Es gibt in Österreich derzeit ein Medienphänomen, an dem kommt man nicht vorbei. Und dann gibt es noch ein zweites Medienphänomen, an dem kommt man auch nicht vorbei. Da geht es um zwei österreichische Künstler beziehungsweise eine Künstlerin und einen Künstler. Die eine ist Melissa Naschenwenk, das andere ist der Paul Pizzerra. Die haben jetzt gemeinsam einen Film gedreht. Und als ich dann gestern nur irgendwie einen Trailer suchen wollte nach dem ganzen Ding, bin ich dann beim Googlen, und ich habe nur Pizzerra eingeben, auf ein Video gestoßen, wo du mit dem Paul Pizzerra auftrittst. Der Sapalot, ist da die Naschenwenk irgendwo hinten auch noch im Video oder das nicht?
Nein, die hat keine Zeit gehabt. Nein, es ist ein Vorgeschmack aufs nächsten Dienstag, am 10. in Wien Premiere habende neue Programm von der Staatskünstler, das heißt Alte Hunde, neue Tricks.
Schon
das
Thema
Kulturelle kommt übrigens auch vor. Und wir haben unter anderem einen Song, der sich in aller Konsequenz mit den Mitteln des Austropopes, mit dem Phänomen, dem österreichischen, des Flächenverbrauchs, Bodenfraßes und Supermarktmetastasierens beschäftigt. Und haben der Pauli Pizzerra, war so nett, den auch mit uns nochmal einzusingen, und den gibt es als Clip jetzt nochmal auf YouTube. Wenn alle rechtlichen Fragen geklärt sind, wird es noch auf den diversen Social-Media-Plattformen geben. Und ich kann das sehr empfehlen, nicht nur für Freunde des Austropopes.
Ja, damit Sie nicht googeln müssen, so wie ich, und dann vielleicht doch in einen Naschenwenk-Clip landen, stelle ich es Ihnen rein in die Shownotes. Die ÖVP will einen U-Ausschuss machen und holt sich dafür mittels ausgedüftetem Leak die Neos an Bord. Das ist eine der kuriosesten innenpolitischen Interpretationen der letzten Tage bzw. der letzten Woche. Zur Vorgeschichte. Auch in der ÖVP ist das Thema Microsoft Outlook offenbar ein bisschen ein problembehaftetes Thema. Eine Mitarbeiterin im Parlamentsclub hat Ideen für einen U-Ausschuss gesammelt, eigentlich relativ gut und strukturiert schon aufgeschrieben, muss man sagen. Da geht es zum Beispiel um ein Kamasin-Beinschab-Tool, das schon zu Zeiten und auch zugunsten von Werner Faymann gegeben haben soll. Es geht auch um Inseratenkorruption, vermeintliche Inseratenkorruption bei Grünen und bei der FPÖ, die dann auch irgendwie direkt in Richtung der Person Herbert Kickl einspielen könnte. Und die einzigen, die in diesem U-Ausschusskomplex nicht vorgekommen sind, weil sie eben auch noch nicht Regierungspartei waren bisweilen, sind die Neos. Und vergangenen Freitag landete eben dieses Konzept für den U-Ausschuss im E-Mail-Eingang von Neos-Abgeordneten Helmut Brandstätter. Wie gesagt, es war schon am Freitag, er war dann zwei Tage lang vielleicht verwirrt, hat sich überlegt, könnte es wirklich sein, dass die Schwarzen mit mir einen U-Ausschuss machen wollen. Am Montag hat man sich dann in der Partei der Neos doch dazu entschlossen, ein bisschen Klarheit zu machen, und die Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erklärte einen klaren Koalitionsbruch und hat einmal gesagt, Freunde, schaut euch an, was zwischen Grün und Türkis-Schwarz irgendwie abläuft, so kann es ja wirklich nicht weitergehen. Und ich finde jetzt echt diesen Spin so interessant, dass es wirklich Leute gibt, die glauben, man wollte über Brandstätter einen U-Ausschuss lancieren.
Ja, es gibt ja viele Spins mittlerweile. Also das reicht von der einfachsten und nach Ockhams Rasiermesser daher plausibelsten Erklärung Blödheit und eben große Schwierigkeiten beim Umgang mit Microsoft Outlook bis hin zu die Kurzpartie hat das lanciert, um den Nehammer zu Fall zu bringen und die Rufe nach dem Wunderwuzi lauter werden zu lassen, bis zu, also bei den ÖVP-Kampfpostern hat irgendwie die SPÖ eingefadelt, aber da könnte ich den Argumentationsgang nicht wiedergeben, muss ich ehrlich gestehen. Also es bleibt unklar, was man sagen kann, ist, dass der Ruf der ÖVP als relativ hinterfotzige Intrigantenpartie dadurch sich nicht schlagartig ändern wird, den sie in manchen Bevölkerungskreisen hat, also in anderen natürlich nicht, weil allein, also ja, ein U-Ausschuss gegen den eigenen Koalitionspartner, noch dazu mit relativ weichen Begründungen vorzubereiten, ist jetzt an sich nicht das. Also es ist schon ein bisschen, als würdest du in einer Ehe irgendwie auf der Suche nach einem Gummiringel auf die bereits fertige und nur noch nicht unterzeichnete Scheidungsklage stoßen und sagen, ja, interessant, das habe ich gar nicht gewusst. Was das jetzt bedeutet, ob das die Kurzlebigkeit der Koalition irgendwie, also oder ob das ein vorzeitiges Ende der Koalition bedeuten wird, werden wir sehen. Da war ja auch schon die großartige Aussage, des Generalsekretärs, dass deswegen momentan nichts weitergeht, weil wenn alles erledigt wäre, dann hätte die Koalition nichts zu tun und dann würden erst recht die neuen Wahlstufe. Also es ist so wie in einem Videogame, also ich habe Zelda wie durchgespielt. Was mache ich jetzt? Also wer es wirklich, also ob Absicht dahinter gesteckt hat, wissen wir glaube ich alle nicht. Wenn ja, kann man sich wirklich mit Freuden der Überlegung hingeben, welche und was hat sie, wer davon erwartet. Oder man kann es auch lassen und zum Beispiel einen Nusskugelhupf backen. Das ist vielleicht sinnvoller.
Ja, Randbemerkung inhaltlicher Natur. Hätte die ÖVP gemeinsam mit den Grünen das Informationsfreiheitsgesetz schon auf Schiene gebracht, dann wäre alles das, was da in dem U-Ausschuss irgendwie behandelt hätte werden sollen, längstens oder zumindest über weite Teile offengelegt und man müsste sich nicht diesen komplexen Prozedere hingeben, das ja auch ein politischer Schaukampf ist bis zu einem gewissen Grad natürlich. Seine Leute würden wirklich wissen, was da ist und vielleicht wäre das sogar ergiebiger gewesen.
Ja, noch einmal, wenn es das Informationsfreiheitsgesetz schon gäbe, ja, dann würden ja erst recht diese Neuwahlrufe erschallen, weil die Regierung alles erledigt hat, was an Problemen in Österreich existiert.
Ja, aber der Helmut Brandstätter hätte auch seine Freude damit und könnte sich dann einmal inhaltlich reingeben und wahrscheinlich wäre dann auch mehr Substanzielles rauskommen bei einer NEOS-Pressekonferenz.
Wer weiß.
Falls Sie auch im E-Mail-Eingang von Outlook ein E-Mail der kleinen Zeitung gehalten haben, weil Sie sich schon angemeldet haben für Maurer und Schick, klicken Sie bitte nochmal drauf, dass Sie wirklich die Bestätigung haben. Ja, dann wissen wir auch, dass wir kommen. Wir freuen uns auf Sie. Am 17.10. gibt es uns live dazwischen immer und immer wieder in diesem Podcast und freuen Sie sich schon auf nächste Woche. Hey, da liegt nur ein paar Namen, die wir dort vielleicht so noch ansprechen werden. Heini Staudinger, Christopher Walken, Marco Boga, da wartet noch ein bisschen was auf uns.
Okay, es klingt nach einem Best-of-Proms.
Definitiv. Ich sag nichts mehr. Sagst du noch was?
Ich sag bitte um die kompetente Abmoderation.
Tschüss und schleicht euch.